Es war ein Trauerspiel. Wir saßen auf einer Terrasse mit Leuten aus meinem Verein und schauten gemeinsam das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Italien. Es war wirklich ein Trauerspiel. Deutschland lag 0-2 hinten und die zweite Halbzeit war schon lang im Gange. Und mittendrin ist mir etwas aufgefallen. Die Chancen für Deutschland standen schlecht, sehr schlecht. Aber einige der versammelten Fußballfans hofften. Und wie? Komm, es sind noch 10 Minuten. Mal ehrlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Nationalelf in 10 Minuten noch 2 Tore schießt? Lauft halt, ihr schafft das, waren Rufe, die die Mannschaft anfeuern sollten. Und tatsächlich, ein Elfmeter brachte das 1-2. Danach stieg die Hoffnung erst recht. Jetzt schafft ihr's. Jeder weiß, dass sie es nicht geschafft haben. Das ist mir auch gar nicht so wichtig. Beachtenswert finde ich hingegen die Stimmung, die ich beobachten konnte. Jeder berechnend denkende Mensch hätte schon nach dem 2-0 gesagt, das Spiel ist verloren. Die Hoffnung der Fans war größer. Und damit sind wir mitten im heutigen Evangelium. Da ist von 2 Menschen die Rede, die Hoffnung haben, wieder alle Hoffnung. 2 Menschen, die glauben, obwohl alles verloren erscheint. 2 Menschen, die wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten, ein namentlich bekannter Synagogenvorsteher und eine namenlose, verarmte Frau. Aber für beide gilt in vielen Punkten dasselbe. Die blutflüssige Frau, von der hier erzählt wird, ist schwer erkrankt. Seit 12 Jahren leidet sie an Blutungen. Sie hat alles versucht. Alles. Wie heißt es gleich wieder? Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Nicht nur, dass ihre Gesundheit abgeschrieben werden kann, sie ist auch arm geworden. Sie leidet auf der ganzen Linie. Hoffnung kann sie eigentlich keine mehr haben. Eine Heilung ist nicht mehr zu erwarten. Alle Ärzte haben sich an ihren Blutungen die Zähne ausgebissen. Und nun geht es der anderen Person ähnlich. Jairus, der Synagogenvorsteher, hat ein mindestens genauso großes Leiden. Seine Tochter liegt im Sterben. Die Komposition des Evangeliums schiebt die Geschichte von der blutflüssigen Frau mitten in die Geschichte der Tochter des Jairus hinein. Warum? Um deutlich zu machen, es vergeht Zeit. Die sterbende Tochter ist nun in der Zwischenzeit gestorben. Jairus darf eigentlich nun wirklich keine Hoffnung mehr haben. Jesus, von dem er gehört hat, ist ein Heiler. Aber heilen und Tote erwecken sind 2 Paar Stiefel. 2-mal, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, haben wir hier also ein Schicksal, das besiegelt scheint. Eine positive Wendung ist eigentlich ausgeschlossen. Die austherapierte Kranke und der Vater, der seine Tochter verloren hat, können eigentlich nur aufgeben. Wie oft gibt es nicht solche Situationen in unserem Leben? Wollen wir nicht aufgeben, alles hinwerfen, weil es einfach nicht mehr möglich erscheint? Das Evangelium ist hier überdeutlich. Solche Situationen gibt es, in den unterschiedlichsten Varianten. Und sie sind einfach schrecklich. Aber in beiden Fällen wird das Unmögliche möglich. Die blutende, verzweifelte Frau wird geheilt und die verstorbene Tochter des Synagogenvorstehers lebt. Und wie? Auch hier geschieht bei beiden Geschichten dasselbe. Die Frau tritt von hinten an Jesus heran und berührt ihn. Es heißt, er spüre, wie eine Kraft von ihm ausgeht. Und die Tochter des Jairus, erinnern Sie sich noch? Jesus nimmt sie an der Hand, sagt zu ihr, Talita cum, Mädchen, ich sage dir, steh auf, und richtet sie auf. In beiden Fällen ist Berührung im Spiel. Die Frau, die Jesus anfasst, Jesus, der das Mädchen an der Hand nimmt. Direkter Kontakt mit Jesus, seine Berührung macht das Unmögliche möglich. So viele Situationen in unserem Leben gibt es, die so unmöglich scheinen wie diejenigen der beiden Hauptpersonen im Evangelium. Ich glaube, dass hier für uns dasselbe gilt wie für diese. Der direkte Kontakt mit Jesus, sich von ihm berühren zu lassen oder ihn zu berühren, das kann schier Unmögliches bewirken. Klar, Jesus läuft nun mal nicht leibhaftig durch unsere Stadtviertel und Dörfer. Ihn so zu berühren, das ist etwas schwierig. Aber ich denke, dass wir viele Möglichkeiten haben, uns von ihm anrühren zu lassen. geistlich auf der einen Seite, wenn wir uns ihm wirklich anvertrauen. Mir fällt aber auch noch eine andere Möglichkeit ein. Jesus gibt sich uns in der Eucharistie im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand. Und in den anderen Sakramenten berührt er uns direkt, richtig handgreiflich. Wir müssen uns nur auf die Berührung Jesu einlassen. Aber noch einmal zurück ins Evangelium. Das war noch nicht alles, was die beiden Hauptpersonen miteinander verbindet. Noch etwas fällt mir auf. Zur blutflüssigen Frau, die zitternd vor Jesus steht, als er bemerkt hat, dass sie ihn berühre, sagt er: Dein Glaube hat dir geholfen. Und zum Synagogenvorsteher sagt er, als die Botschaft vom Tod der Tochter ankommt: Sei ohne Furcht, glaube nur. Es ist nicht nur die Berührung mit Jesus, die heilt und Leben schenkt, wo der Tod regiert. Es ist auch und vor allem das unbedingte Vertrauen. Beiden Menschen ist etwas passiert, was unumkehrbar und unheilbar erschien. Und beide durften erfahren, dass es ganz anders ist, weil sie vertrauten. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erfahren dürfen. Wenn ich nicht mehr selbst handeln wollte, sondern die Sache Gott übergab, wenn ich Jesus handeln ließ, dann hat sich alles gefügt. Der heilige Ignatius von Loyola wird immer wieder mit dem Satz zitiert: Handle so, als ob alles von dir, nichts von Gott abhinge. Vertraue so auf Gott, als ob alles von Gott, nichts von dir abhinge. Vielleicht kann das ein Gedanke für diesen Sonntag und diese Woche sein. Grad so, wie wenn ein Fußballfan trotz allem auf einen Sieg hofft. Mit dem kleinen Unterschied: hier gewinnt man.